Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen vier Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Heute widmen sich Sabine Wöhner, Ute Rott, Nicole Gerwig und Eva Windisch dem Animal Hoarding, wenn Tierliebe krankhaft wird, und arbeiten dabei mit konkreten Beispielen. Also jetzt eine Triggerwarnung. Wenn es dir schwerfällt, Geschichten über gequälte Tiere zu hören, dann höre lieber in eine andere Folge von uns rein. Sabine macht den Anfang.
1981 haben amerikanische Ärzte 31 Fälle von ausufernden Tierhaltungen beschrieben. Es hat bis 1999 gedauert, bis ein amerikanischer Tierarzt in einer Studie den Begriff Animal Hoarding erstmal geprägt hat und die Vermutung geäußert hat, dass es sich dabei um eine psychische Erkrankung handelt. 2000, tatsächlich erst 2000, hat wieder ein amerikanischer Psychologe erstmal einen Artikel über Animal Hoarding in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Und da kommt er zu dem Schluss, dass diesem Phänomen tatsächlich eine besessen zwanghafte Persönlichkeitsstörung zugrunde liegt. Die Animal Hoarder haben unterschiedliche Formen von Suchtverhalten oder Bindungsstörungen. Charakteristisch für alle Tiersammler ist der feste Glaube daran, dass es den Tieren gut geht. Heute sind sich Fachleute inzwischen aus aller Welt einig, dass es sich bei dem Animal Hoarding um eine psychische Erkrankung bzw. Persönlichkeitsstörung handelt, also primär um ein menschliches Gesundheitsproblem. Das mag ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Also in diesen Studien wurde auch festgestellt bzw. festgehalten, Animal Hoarding, es muss ja irgendwo anfangen und es muss irgendwo aufhören, weil nicht jeder Fall von, wenn viele Tiere in einem Haushalt leben, ist ja gleich Animal Hoarding. Also Animal Hoarding ist nicht unbedingt gegeben, wenn einer viele, viele Tiere hat oder übermäßig viele. Also nach der Definition handelt es sich um einen Fall von Animal Hoarding, wenn zwei Faktoren zusammentreffen. Der erste ist, es wird eine übermäßig oder unverhältnismäßig hohe Anzahl an Tieren, meist von Privatpersonen, gehalten. Und der zweite Punkt, und das ist der signifikante, die gesetzlichen Mindeststandards in der Tierhaltung werden nicht erfüllt. Also die gesetzlichen Mindeststandards sind da, dass das Tier artgerecht gehalten wird, zum Beispiel bei Hunden, dass die genügend Auslauf haben, dass die eine medizinische Versorgung haben, dass die so und so viele Stunden am Tag an der frischen Luft sein müssen und so weiter und so fort. Die gesetzlichen Grundlagen ist halt einfach, Tierhaltung ist tatsächlich keine Privatsache. Die grundlegenden Anforderungen, die stehen in Paragraph 1 und 2 des Tierschutzgesetzes. Und da steht, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Außerdem muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht sein. Die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung darf nicht eingeschränkt werden, so dass es ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zufügt. Und um die Vorgaben erfüllen zu können, muss halt jeder Tierhalter über gewisse Art von Sachkenntnis verfügen. Jetzt gab es bei uns im Landkreis im letzten Jahr, ich möchte jetzt nicht beurteilen, ob der Fall schwer war oder mittelschwer, einen Fall von Animal Hoarding. Also aus diesem Haus wurden 50 Tiere gerettet. Es waren 10 Hunde, 30 Katzen und 10 Vögel, soweit ich das in Erinnerung habe. Und die Halter, die waren nicht mehr in der Lage, sich um diese Tiere zu kümmern. Jetzt hat 50 Tiere, hört sich viel an, ist auch viel. Die haben in einem großen Haus gelebt. Es waren zwei Personen da. Es hätte gut gehen können. Also wie gesagt, eine umfangreiche Tierhaltung allein ist noch kein Animal Hoarding Fall. Wenn die Tiere gut untergebracht, versorgt und betreut sind, ist im Grunde alles in Ordnung. Wobei eine hohe Bestandszahl ist immer riskant, denn die beste Tierhaltung kann im Chaos enden, wenn die Besitzer krank werden oder in finanzielle Schwierigkeiten geraten, kann das immer in Schräglage kommen. Dann kann schnell der zweite Faktor zur Realität werden, dass einem das über den Kopf wird, zum Beispiel gerade wenn man Katzen hat, dass die sich dann selber vermehren und es dann so ein Selbstläufer wird und die dann wirklich eine unverhältnismäßig hohe Anzahl an Katzen hervorbringen, die dann, ja, nicht versorgt werden können, die schwere Krankheiten haben. Und wenn du so einen großen Bestand hast, dann wird irgendwann mal der ganze Bestand krank. Und wenn man dann eh schon Probleme hat, sich zu kümmern, dann kann das schnell nach hinten wegkippen. Also Animal Hoarding heißt nicht, dass 160 Hunde auf dem Grundstück sein müssen. Wie gesagt, in dem Fall bei uns im Landkreis waren es 10 Hunde. Da höre ich jetzt schon auf, schreie ich, oh, ich habe auch 7 Hunde, ich habe auch 8 Hunde. Ja, es waren 10 Hunde und 30 Katzen. Von diesen Hunden zum Beispiel wurden nur 2 oder 3 draußen jemals gesehen von den Nachbarn. Die anderen haben nur im Haus gelebt. Von denen hat keiner was gewusst und keiner was mitgekriegt. Was Animal Hoarder oft mal haben, die haben Auflagen schon zu erfüllen und dann verlassen die einfach das Bundesland. Dann gehen die irgendwo anders hin und fangen da von vorne an oder machen da genauso weiter. Und die Nachbarn, die kriegen das oft mal gar nicht mit. Eine Nachbarin von dem Fall, die ist hinterher so mit sich ins Gericht gegangen, weil sie gesagt hat, Mensch, ich wohne die ganze Zeit 2 Häuser weiter neben dieser Frau. Und hab's nicht mitgekriegt, dass da Tiere so Leid haben. Klar, man sieht mal eine Katze, man sieht mal einen Hund. Wir wohnen sehr ländlich. Man kann gehen, wenn man abends, man muss sich nicht unbedingt begegnen bei uns. Also so wie wir leben, man muss sich als Hundehalter nicht unbedingt begegnen, wenn man draußen spazieren geht, weil Arbeitszeiten oder der eine geht da hinten über die Wiese, der andere geht durch den Wald. Also wenn man so freiläufig wohnt, da macht sich keiner Gedanken drüber. Also da muss man sich jetzt wirklich nicht schlecht fühlen, wenn man sowas nicht mitgekriegt hat, aber es gibt trotzdem Anzeichen dafür bei Animal Hoarding. Also wenn man es dann schon mal riecht an den Menschen, dann ist es schon weit her. Dann ist es schon wirklich weit, weit vorgeschritten. Diese Menschen oftmals, die leben sozial sehr isoliert, die sind sehr unter sich, die gehen kaum raus. Wenn es mehrere wohnen in einem Haushalt, also in dem vorliegenden Fall waren es Mutter und Tochter, die waren nur miteinander unterwegs, die bekommen kaum Besuch und die schotten sich ab. Da findet oft das ganze Leben auf Social Media statt, wo immer wieder Hunde- und Katzenfotos gepostet werden und offensichtlich die Tiere ein gutes Leben führen. Ja, wie kann es zu sowas kommen? Ich meine, die Messi-Krankheit, die ist ja anerkannt, dass Messis, die quasi ihre ganze Wohnung vermüllen, dass die psychisch krank sind, die bekommen auch Hilfe. Da gibt es auch tatsächlich Organisationen, die sich darum kümmern, die räumen denen das Haus aus, die kriegen psychologische Behandlung, dass sie da aus dieser Krankheit rauskommen. Und das Animal Hoarding ist eine Unterart von diesem Messi-Syndrom. Es hat aber diese Wichtigkeit irgendwie nicht. Das wird irgendwie anders behandelt bei uns. Also man kann zum Beispiel diese Menschen auch nicht irgendwie psychotherapieren. Die müssen das wollen. Und die haben ja keine Schuldeinerkenntnis. Also die sehen ja selber, die denken selber, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Das fängt oft mal an mit, ach Gott, ich bin Tierretter, ich bin Pflegestelle, ich vermittle den Hund, dann kriege ich den Hund nicht weg. Und dann kommt der Nächste, dann finde ich kein Zuhause. Dann ist ein Hund nach dem anderen, eine Katze nach der anderen, wird dann zusammengesammelt. Und wie gesagt, es ist eine Persönlichkeitsgeschichte. Zum einen natürlich, nicht jeder, der Probleme hat, wird automatisch zum Animal Hoarder, selbst wenn er Tiere liebt. Also da muss schon eine gewisse Veranlagung vorhanden sein in der Person, dass man so tut. Aber man muss eine gewisse Tendenz zu Suchterkrankungen haben, dass man dann in sowas kippen kann, wenn einem niemand mehr hilft. Im vorgenannten Fall waren es zum Beispiel 5, 6 verschiedene Tierärzte, wo man dann doch mal hin ist, sofern man es noch hatte. Dann wurden teilweise Tiere verkauft, dass man das Ganze finanzieren kann. Und irgendwie alle Leute fanden das komisch und niemand hat hingeguckt. Es war einem riesen Zufall zu verdanken, dass wir überhaupt draufgekommen sind. Und dann das Erste, was man gemacht hat bei sowas, man wendet sich ans Veterinäramt. Unbedingt und teilt die Beobachtungen mit, die man gemacht hat und was man so findet. Und in dem vorliegenden Fall zum Beispiel war es so, dass da tatsächlich schon die Person bekannt war. Und dann musste man die Beine zusammenhalten und versuchen, Informationen herauszukriegen über die Nachbarschaft, über alles. Und dann konnte da zugegriffen werden. Dass es so schlimm ist, hat keiner gewusst. Aber wie soll ich sagen, so schlimm wie das Ganze ist, man darf diese Menschen meiner Meinung nach nicht wirklich verurteilen, weil die brauchen wirklich Hilfe, auch wenn sie so tun, als wäre alles in Ordnung. Die brauchen Hilfe. Wenn ich dran denke, so früher, so als Kind, da hat ja noch keiner über sowas gesprochen und da waren ja psychische Erkrankungen sowieso tabu. Da hat jeder die alte Frau gekannt, die im Bauernhof gewohnt hat und mit 40 Katzen zusammenlebt. Das ist die dort, die ist ganz allein, die füttert immer die Katzen. Oder den alten Mann, der auf dem Hof lebt und 10 Esel hat und 10 Hunde hat und der da vor sich hin eigenbrödelt. Das war damals Eigenbrödelei, da hat keiner hingeguckt. Vielleicht haben welche aus dem Dorf noch ab und zu mal Futter vorbeigebracht, aber dass da oft mal wirkliche Not und ein menschliches Schicksal dahinter steht, da denken immer die wenigsten dran bei diesen Fällen. Also, wie kann sowas anfangen? Wie kann man in sowas geraten? Also, wo man immer wachsam sein muss, ist, wenn die Tierliebe krankhaft und zu tief wird und das Misstrauen gegen Menschen steigt und steigt und steigt. Das haben wohl alle Fälle, ich habe da ein bisschen recherchiert, und das haben wohl alle Fälle, die bekannt wurden, gemeinsam, dass diese Menschen dann niemanden mehr über den Weg getraut haben. Die Menschen sind alle schlecht, die Tiere sind die Guten, man muss für die Tiere alles geben. Und oft tritt sowas nach einer Lebenskrise auf. Also wenn man sich zum Beispiel einen Schicksalsschlag hatte oder wenn man sich getrennt hat, es entwickelt sich schleichend. Und was das Gemeine dran ist, das wird dann zum Selbstläufer und die Personen kriegen es nicht mehr mit. Da steckt oft mal ein tiefes Leid dahinter. Wenn man sich dann so Wohnungen anschaut, wo man mit der Tür hergeht und die Kacke nach innen wegschiebt, die Möbel dann sieht, die Betten sieht und weiß, dass diese Personen mit den Tieren in Räumen geschlafen haben, die voll geschissen und voll gepinkelt waren, teilweise im gleichen Bett, dass die Menschen sich selber aufgehört haben zu pflegen, dass die Menschen sich selber nicht mehr so wert sind, dass sie für sich selber sorgen können, dann ist es, glaube ich, echt falsch, wenn man da in die Verurteilung geht. Man hat zwar eine Wut, also ich jetzt als Hundetrainerin, ich kriege natürliche Wut, wenn es Tieren schlecht geht. Selbstverständlich ist das eine höchst emotionale Geschichte, aber den Menschen geht es da echt nicht minder schlecht. Na, das ist eine Herausforderung für alle Behörden, es ist eine Herausforderung für die Tierheime und auch, wie man dann später damit umgeht. Wenn man sowas macht, Meerschweinchen. Ich habe mal einen Haushalt gesehen, da waren 150 Meerschweinchen. Die haben dann zum Schluss die Meerschweinchen gegessen. Also, da fehlen einem die Worte. Und auf der anderen Seite geht es mir dann furchtbar schlecht, dass ich denke, ehrlich, jetzt gibt es bei uns in unserem Land sowas und dass man es nicht merkt und warum hilft denen niemand? Wieso hilft diesen Menschen niemand? Das ist für mich immer so dieser andere Nachgeschmack, so diese andere Seite. Und ich möchte versuchen, dafür zu sensibilisieren, dass es bei solchen Fällen allen Beteiligten schlecht geht. Auch bei diesen normalen Messis, keiner lebt gern in Schutt und Asche. Keiner lebt gern im Dreck. Man muss ja bloß mal gewisse Sender angucken. Ich weiß, wie heißt der Sender? TLC? Da gibt es ja immer so diese Messi-Haushalte, die ausgeräumt werden. Guckt euch das echt mal an. Das ist unfassbar, wie diese Menschen leben und wie viel Verachtung diese Menschen kriegen. Und das ist eigentlich das Letzte, was so ein Mensch braucht. Der braucht wirklich Hilfe und Gesetze. Tatsächlich muss man so einem Menschen helfen, auch indem er dafür sorgt, dass er nicht mehr in diese Sache kippen kann. Ich glaube, ich gebe jetzt mal weiter an die Kollegen, weil die Ute, die zappelt schon, die möchte auch gern was dazu sagen und wir gehen dann später eh in die Diskussion über dieses Thema.
Ja, ich war leider auch mal bei so einem Fall ganz aktiv involviert. Da waren es deutlich über 200 Tiere. Und das Schlimme war, das war auch noch ein offizielles Tierheim. Das heißt, das Veterinäramt wusste eigentlich Bescheid. Das war echt übel. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich würde es, denke ich, mal mitbekommen. Aber damals, also Anfang der 2000er Jahre, war die Uckermark so ein Eldorado für Tiersammler. Da gab es ganz viele. Die kamen hierher und haben sich halt ganz billig irgendwelche Abrissbuden, da hast du ja für 10.000, 15.000 Mark in den 90ern und bis vielleicht dann auch 10.000, 15.000, 20.000 Euro nach dem Euro, hat man hier riesige Anwesen bekommen und das konnten sich die halt dann leisten. Und wie du sagst, Sabine, die sind ja oft sehr bedürfnislos. Also ihre Bedürfnisse erfüllen sie mit der Anzahl der Tiere. Und die sind fest davon überzeugt, dass es den Tieren bei ihnen total gut geht. Und wie verschoben die Realität ist, möchte ich mal an zwei, drei Beispielen aus diesem Fall, in den ich 2007 da involviert war, mal erzählen. Also wie ich das erste Mal dort war, Und da hat mich eine Kundin darauf aufmerksam gemacht. Also die hat gesagt, ja, sie wollten halt eigentlich einen Hund aus dem Tierheim. Aber in dem einen Tierheim, wo sie waren, das war alles so furchtbar und ihr hat das eigentlich überhaupt nicht zugesagt. Und die Hunde sahen so schrecklich aus. Und das, also die hatte da ein richtiges Scheißgefühl. Und deswegen ist sie da wieder gegangen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie. Ich habe dann noch von anderen Seiten alles Mögliche gehört und habe mir gedacht, ich fahre da mal hin. Und es war, weiß ich noch ganz genau, am 7. Januar 2007. Und es war Nachmittag so um 2:30, also sehr kalter, unerfreulicher Januartag. Und ich kam also dahin und die hat sich furchtbar gefreut. Ich hatte die angerufen und habe ihr, glaube ich, auch einen Sack Hundefutter mitgebracht. Und ich fand das alles irgendwie schräg, konnte es aber nicht so richtig einordnen. Sie hat mir die Futterküche gezeigt. Die Futterküche, was sie so nannte, das waren so ein paar alte Tonnen, die also da angeheizt wurden und die hat halt von irgend so einem Großmarkt hat die immer das Fleisch bekommen, was die abends nicht mehr weiterverkaufen durften. Und das hat sie halt dann da gekocht, also angeblich für die Hunde. Also ich vermute auch die Hunde waren wirklich nicht verhungert, was ja tatsächlich dann oft auch so eine Sache ist, dass die nicht genug Futter haben für die Tiere. Und dann hat sie mir halt erzählt, dass sie offizielles Tierheim ist. Ich sage jetzt nicht von wo, weil das ja auch schon lange vorbei ist. Und dann war da so ein Grundstück, also so, das waren so vielleicht so 500 Quadratmeter. Und es war eingezäunt und da waren Paletten, lagen da drauf. Und auf diesen Paletten waren so komische Dreckhäufen. Und ich habe immer an diese Dreckhäufen hingeguckt und habe gedacht, was ist denn das? Was ist denn das? Und auf einmal steht so ein Dreckhaufen auf und ist ein Hund.
Ach du Gott.
Du hatte in diesen 500 Quadratmetern waren so 10, 15 Bobtails. Also die waren da nach Rasse getrennt. Also es war echt, echt, echt übel. Es war richtig schlimm. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann den örtlichen Tierschutzverein alarmiert und die haben gesagt, ja, sie wissen das schon. Sie haben da schon ein paar Mal versucht, da was zu unternehmen. Aber das Veterinäramt, die haben mir dann eben die Internas erzählt. Und ich habe gesagt, da muss man was machen, da darf man nicht aufgeben. Und Gott sei Dank hat die Vorsitzende von dem Tierschutzverein eine sehr, sehr aktive und sehr engagierte Frau. Hat dann gesagt, na ja, gut, wenn Sie uns unterstützen und der Tierschutzverein, in dem ich damals eben aktiv war, die haben auch gesagt, sie helfen mit. Und dann haben wir halt da wirklich rucki-zucki gemacht und dann sind wir da mit der Polizei hoch. Und ich weiß noch, wir haben die getroffen an dem Parkplatz von so einem Einkaufszentrum. Und die Polizisten standen da so nach dem Motto, jetzt kommen da die blöden Tierschützerinnen. Ne? Und die haben uns dann angeredet, ob wir die sind, dann haben wir gesagt, ja, wir sind die. Na, dann fahren wir halt mal hoch. Das waren so, ja, so ganz kernige junge Männer, so Anfang 30. Also die haben bestimmt schon einiges gesehen in ihrem Leben. Ich schwöre es euch, die hätten am liebsten geheult, wie die da oben unterwegs waren. Die waren fix und fertig. Und da waren dann eben so Sachen dabei. Also wir waren dann in dem Haus auch drin. Und da kam einer von den Polizisten raus. Ich stand davor. Das Haus stand auf so einem kleinen Hügel. Es war, also, was heißt Haus? Das war abbruchreif, das Teil. Da standen halt noch die Mauern und waren halt noch Scheiben in den Fenstern. Und nebendran war es so eine Bruchbude. Das nannten die den Bungalow. Da war nicht mal eine Tür drin. Das war das Quartier vom ältesten Sohn. Der hat da im Winter drin
Oh.
gelebt. Also, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Doch.
Auf dem Hof lag nur Abfall rum, tote Ratten, tote Vögel. Irgendwelche Packungen von Fertigfutter, also für Menschen Fertigfutter und auch von Hundefutter. Also das war wie auf der Müllhalde. Und dann kam der Polizist raus und hat gesagt, Frau Lott, kommen Sie bitte mit rein, ich brauche einen Zeugen. Und dann stand ich vor dem Haus und da kam schon mal der Geruch entgegen. Und dann dachte ich mir, jetzt kannst du überlegen, entweder kotzen oder heulen oder einfach Luft anhalten und reingehen und hinterher kotzen und heulen. Ja, ich habe dann das Kotzen und Heulen auf hinterher verschoben und bin mit dem da durch. Also es war eine sehr, sehr üble Geschichte. Also Teil der Hunde und Tiere wurden dann, es waren auch Esel dabei und es war ganz übel. Und das Schlimme war auch, wir wussten gar nicht genau, wie viele Tiere die tatsächlich hatte. Weil bei uns in diesem weiträumigen, leeren Gebiet, ich meine, wir haben, also die Uckermark ist größer als wie Saarland, und hat ein bisschen über 100.000 Einwohner. Und da findest du schon irgendwo irgendwelche Scheunen und Schuppen. Und da stopfen die dann teilweise die Tiere ein und verstecken die da drin. Also ich
Ja.
glaube, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es bei uns nicht mehr so schlimm ist. Ich weiß nicht, wo die jetzt hingehen. Und es gab damals einige Fälle in Brandenburg, die auch wirklich so durch die Medien gegangen sind. Aber das ist jetzt mittlerweile schon fast 20 Jahre her, aber manchmal habe ich das Gefühl, das war gestern. Also das ist was ganz Fürchterliches. Und wie du sagst, Sabine, das Schlimme sind natürlich die Tiere. Das ist ganz klar, das ist ganz furchtbar, wie es denen
Die
geht.
können ja nichts dafür. Die werden ja da in schreckliche Situationen gebracht, ne?
Ausgeliefert, sie sind im vollkommen
Ja.
ausgeliefert. Und deswegen ist es so wichtig, dass vom Gesetzgeber der her was passiert und das Veterinäramt da auch ganz andere Möglichkeiten und die Polizei ganz andere Möglichkeiten hat, zuzugreifen. Und ganz wichtig, dass das Veterinäramt da auch die finanziellen Ausstattungen bekommt. Weil wenn du dann da 200, 300 Tiere hast, die musst du ja irgendwo unterbringen. Das muss ja irgendjemand bezahlen. Und bezahlen muss das dann zum Beispiel die Gemeinde oder der Landkreis. Und die brauchen richtig Geld, weil die müssen medizinisch versorgt werden. Die müssen erstmal alle untersucht werden auf Parasiten, auf was weiß ich. Du musst erstmal Tierheime finden, die die aufnehmen. Ja, dann musst du den Transport dahin bezahlen, dann alles, was da dran hängt. Also da ist in 0, nix eine fünf-, sechsstellige Summe beieinander. Das ist eine ganz dramatische Geschichte, ne, Sabine?
Ja, das war ja bei unserem jüngsten Fall auch so. Die Tiere wurden auf vier Tierheime oder fünf aufgeteilt, obwohl es jetzt nicht so viel waren, aber weil es halt wirklich auch eine Kostenfrage ist, ne? Was ich so wichtig fände, ist, dass Tierhalteverbote nicht nur auf kommunaler Ebene ausgesprochen werden. Da wird ein Tierhalteverbot für den Landkreis ausgesprochen, dann zieht man halt den nächsten Landkreis und macht da genauso wieder weiter. War das Peter? Ich weiß jetzt gar nicht. Da gab es irgendwann mal so eine Aktion darüber, dass man quasi sich mit den Einwohnermeldeämtern vernetzt und dass solche Animal Hoarding-Fälle tatsächlich, wenn sich jemand in einer neuen Gemeinde anmeldet, dass das quasi wie aufploppt. Dass da quasi die Einwohnermeldeämter sofort eine Nachricht kriegen, ah, da lag was vor, okay, dann geben wir das gleich mal ans Wettamt weiter, damit es da auch ist. Weil es ist ja immer schwierig. Dann wird es vielleicht aufs Bundesland ausgeweitet, ja, dann gehen es ins nächste Bundesland. Im vorliegenden Fall wurde tatsächlich ein bundesweites Tierhalteverbot ausgesprochen, ja, dann geht man halt nach Österreich irgendwann. Das ist einfach so, da ist den Leuten nicht geholfen. Die waren, als man das ausgeräumt hat, als sie dort waren, so hysterisch und haben Selbstmordgedanken ausgesprochen, dass die dann tatsächlich in die Psychiatrie eingeliefert worden sind. Aber die dürfen sie halt nicht halten. Die dürfen sie halt da nicht halten. Und ich finde, solchen Menschen, die brauchen Unterstützung tatsächlich, denen muss man das verständlich machen und notfalls auch, wirklich notfalls auch per in Anführungsstrichen Zwang, dass die sich damit auseinandersetzen, dass die ihre Probleme bearbeiten. Weil die machen auf anderer Ebene weiter. Die machen auf anderer Ebene genauso weiter. Und letztendlich, wenn wir Glück haben, dann gehen sie von der einen Sucht zur nächsten und gehen dann vielleicht in die Spielothek und verzocken ihr Geld. Das kann einem dann ja auch noch egal sein, weil dann sind keine dritten unschuldigen Tiere damit involviert. Aber das ist trotzdem auch nicht richtig, weil ehrlich, ich bin wirklich stark mit mir ins Gericht gegangen. Da hat man so Emotionen von wegen, ey, ich möchte solchen Menschen echt wehtun. Und auf der anderen Seite dann denken, oh, ey, diese, nicht nur die armen Tiere, auch diese armen Menschen. Was wirklich wichtig ist, dass man hinschaut und dass man diese Leute nicht verurteilt, sondern dass man Hilfe anbietet. Ich wurde ja da gerufen, so kamen wir ja überhaupt auf dieses ganze Dilemma für Training für einen neu hinzugekommenen Hund. Das war ja eh absurd. Und solche Leute haben danach Ausreden. Ja, wir müssen da durch, dann gehen wir in den Garten und dann hat man so 10 Meter im Haus also durchs Haus gehen müssen. Wir hatten gerade einen großen Rohrbruch. Das ganze Haus roch nach Chlor und es war wirklich echt ätzend, aber nein, es gab einen Rohrbruch. Im Bad ist das Rohr gebrochen. Die finden Ausreden für sowas, wenn mal jemand hin muss. Ne? Die finden wirklich Ausreden, dass man bei solchen Sachen wirklich hinschaut, dass man Hilfe anbietet, dass man auf die Leute zugeht und sie nicht verurteilt. Also das fände ich sehr, sehr wichtig. Wen es interessiert, das werden wir in den Shownotes verlinken. Da gibt es tatsächlich auf Arte eine Dokumentation, die dauert eine halbe Stunde, Tiersammelsucht, wenn Menschen krankhaft Tiere sammeln. Das ist vielleicht mal spannend anzugucken, wer es aushalten kann, weil manche Bilder sind da wirklich, ja, nicht sehr appetitlich. Was macht man, wenn man ein Tier übernimmt aus so einem Animal Hoarding-Fall? Das sollte man vielleicht auch nochmal besprechen, weil diese Tiere, die kommen ja, wenn in Anführungsstrichen alles gut geht, in den Tierheimen werden gecheckt und sofern sie vermittelbar sind, wird ja für solche Tiere ein gutes Zuhause dann gesucht. Was man nicht vergessen darf, die Tiere kommen zwar aus der Hölle für uns, aber es war halt dennoch ihre Hölle. Dass da ausgewachsene Tiere, große Tiere, 6 Jahre kein Gras unter den Füßen hatten, zum Beispiel, ist das eine. Also man muss sich bewusst sein, dass man solche Tiere unter Umständen sehr, sehr, sehr behutsam wieder an ein normales, in Anführungsstrichen, Leben gewöhnen muss. Dass diese Tiere physiotherapeutische und ärztliche Unterstützung brauchen. Die haben oft mal ganz, ganz schwache Muskulatur, weil man mit denen nicht ausreichend rausgeht, weil sie wenig Bewegung haben. Die sind oft scheu, die kennen nichts. Viele, je nachdem, in welchem Alter sie dorthin gekommen sind, haben dann tatsächlich so eine Art Deprivationsschaden. Dessen muss man sich bewusst sein. Der Mensch neigt dann immer dazu und sagt, ah, oh, das arme Hascherl hat nichts kennengelernt, das holen wir alles nach. Dann gehen wir auf den Kilimandscharo, gehen sonst wohin und nehmen den Hund überall mit, dass der mal was von der Welt sieht. Nee, bitte sowas nicht machen. Unter Umständen muss man sich bewusst sein, dass man diesen Hund vielleicht ein halbes Jahr überhaupt erst im eigenen Garten hat, bevor der überhaupt bereit ist, mit einem das Grundstück zu verlassen. Das wäre mir noch ein großes Anliegen. Die nächste Folge handelt sich ja um Tierschutzhunde. Das ist ein ähnliches Thema, aber ich glaube jetzt so aus dem, was ich so erfahren und erlebt habe, dass diese Animal Hoarding Hunde einfach Spezialfälle sind bei sowas. Der eine Hund, da schmeißt mir Keksis auf den Boden, die waren so von diesem Gestank in dieser Wohnung kaputt, dass die nicht mehr riechen konnten. Die haben quasi diese Sachen nicht mehr gefunden. Wenn man Glück hat, ist es reversibel und es erholt sich irgendwann mal das Riechorgan. Wenn man Pech hat, ist durch diese starken ammoniakalischen Gerüche das kaputt. Also solche Dinge muss man wissen, dass diese Hunde auch körperliche Einschränkungen mitbringen können oder dass sie schlecht sehen oder schlecht hören. Viele von diesen Hunden zeigen dieses abnormale, repetitive Verhalten. Also die haben Zwangsstörungen wie Schwanz, Zwingerkoller, ne? Schwanzjagen, sich belecken, sich in die Pfoten beißen. Die sind überfordert, wenn sie auf Gras stehen. Also diesen Sachen muss man sich wirklich, wirklich bewusst sein und behutsam damit umgehen. Und oftmals wurden diese Hunde emotional, sage ich jetzt mal, emotional über viele Jahre als stark missbraucht. Gell, Ute?
Also das sowieso, emotional werden die alle stark missbraucht.
Ja, ja.
Und was man also auch bedenken muss, also so wie in dem Fall bei mir, die also eigentlich überfüttert waren, die also wenigstens keinen Hunger hatten, gibt es sehr viele Fälle, wo die Hunde wirklich halt verhungert sind.
Ja.
Das war kurz vor wir hergezogen sind, war eben so ein Fall hier in der Nähe im Landkreis Oberhavel in Liebenwalde. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Das waren auch weit über 200 Hunde. Ich glaube, 250 bis 300 Hunde. Und die sind teilweise, sind die ausgebrochen, weil die so Hunger hatten und haben dann eventuell nur Mäuse gefangen. Aber ich glaube, die haben auch teilweise, also dann einfach gejagt, also Rehe und sowas. Und teilweise haben die auch Weidetiere angegriffen. Also das war eine ganz schreckliche Sache auch. Aber sowas kann zum Beispiel auch passieren. Das heißt, es sind dann auch Hunde, die gelernt haben, ihre Ressourcen extrem stark zu verteidigen. Extrem. Weil da in Liebenwalde haben die auch halb aufgefressene Hundekadaver gefunden.
Ach du
Also
Scheiße.
das gibt's echt übelste Geschichten, übelst. Also das ist eine ganz, ganz dramatische Sache. Und vor was man dann nur warnen kann, was du ja auch schon so gut angesprochen hast, Sabine, dieses Mitleid. Ja? Also mitfühlen, glaube ich, kann man überhaupt nicht, weil das kann niemand von uns nachvollziehen, was da war, wie man sich fühlt, wenn man unter solchen Umständen als Tier hilflos ausgeliefert ist, einem auch eben hilflosen Menschen, der eigentlich auch nicht weiß, was er tut. Aber das Übelste, was eigentlich man machen kann, wenn man so einen Hund dann zu sich nimmt, das ist, dass man sagt, jetzt mache ich alles gut für dich.
Ja, es klappt nicht.
Es klappt nicht, sondern man muss wirklich genau hinschauen. Erstens mal, kann ich das überhaupt leisten? Unter Umständen ist es tatsächlich so, dass so ein Hund in einem gut geführten Tierheim, wo die wissen, was sie tun und die sich mit so Hunden dann auch wirklich auskennen, sich mit der Thematik befasst haben, da sind die unter Umständen besser aufgehoben als bei einem Privatmenschen. Also es hört sich jetzt hart an, aber für die ist es dann teilweise der Himmel.
Das stimmt. Das ist
Haben
richtig, ja.
aber auf einmal nicht mehr um ihren Schlafplatz und um ihren Futternapf kämpfen, sondern die haben unter Armstunden wirklich so einfach so ein, zwar kleines, aber Hundezimmer für sich. Die kriegen ihr
Sauber.
sauber, die kriegen ihr Futter, die kommen auf den Spielplatz, mit denen geht vielleicht auch mal jemand spazieren, da beschäftigt sich jemand. Das ist der Himmel gegen das, was vorher war unter Umständen. Und wenn ich jetzt tatsächlich so einen Hund zu mir nehme, dann muss ich halt wirklich zum Beispiel damit leben, dass mir der erstmal Wochen oder auch Monate lang ins Haus kackt und pinkelt, weil der kennt nichts.
Ja.
Da dann hinzugehen und vor Mitleid überzufließen und zu sagen, Schatzilein, jetzt bist du im Paradies, das funktioniert nicht, weil das hält man dann selber auch nicht aus. Es ist schon schlimm genug, wenn man einen kranken Hund hat oder den alten Hund, der nicht mehr checkt, was los ist und einem manchmal ein Ei ins Haus legt und dann hinterher sagt, oh verdammt, was ist mir passiert? Aber wenn ich einen Hund habe, der es nicht anders kennt und es grundsätzlich immer macht, da kann ich ganz, ganz schnell an meine Grenzen kommen. Also wichtig ist, was du gesagt hast, Sabine, hinschauen. Wirklich, wenn einem was komisch vorkommt, lieber zum Beispiel mal mit dem eigenen Tierarzt reden, der dann eventuell mit Kollegen redet und vielleicht einen Tierarzt dann kennt, der diese Animal Hoarder behandelt oder sagt, stimmt, die waren auch schon mal bei mir mit den und den Tieren, jetzt höre ich mich mal um. Also das heißt, die Tierärzte sind einem da oft eine große Hilfe. Der muss ja jetzt seinen Patienten nicht verraten, ja,
Ja.
kann einfach selber aktiv werden und natürlich lieber einmal zu Fürs Veterinäramt einschalten und denen auf den Füßen stehen. Also in dem Fall bei uns, damals haben erstmal alle Ämter versagt, nämlich das Jugendamt wusste darüber, wie die Kinder von dieser Frau leben und haben nichts unternommen.
Nee,
Ja.
also das kann ich jetzt echt nicht bestätigen. Bei uns waren die sehr auf
Gott
Zack.
sei Dank.
Die können sich ja auch nur an ihre Vorgaben halten und nicht sofort stürmen, wenn sowas ist. Und tatsächlich, angefangen hat es vor einigen Jahren, weil die hat ja schon mal Auflagen gekriegt und diese sich dann nicht gehalten hat, wiederholt, mit einer Tierärztin bei uns aus dem Landkreis, die tatsächlich Meldung gemacht hatten, weil sie da wohl mit einer Katze war oder mit zwei, die in einem absolut desolaten Zustand waren. Und die hat das geschnallt und hat gesagt, das ist nicht normal und hat damals schon Meldung ans Veterinäramt gemacht. Also Hut ab davor. Also auch ein Appell, falls uns irgendein Tierarzt zuhört, kann ja sein. Auch nicht weggucken, vielleicht auch mal aktiv werden, weil wenn das jemand sieht und riecht und fühlt, dann ist es ja wohl ein Tierarzt, der so ein Tier mal auf dem Behandlungstisch hat, falls die Leute überhaupt mit ihren Tieren zum Tierarzt gehen. Also das muss mir in dem vorliegenden Fall da echt noch gut halten. Es war ja doch ein gewisses kleines Bemühen noch da, so ein Rest Verantwortungsgefühl, was natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein war, weil das nicht packbar ist bei sowas. Wenn ich daran denke, was mich meine zwei manchmal, also finanziell und überhaupt, oder ja, vorher auch wenn sie alt werden, was die schon abverlangen, das ist auch so eine Sache. Das hat tatsächlich die Frau mich noch gefragt, sagt sie, sag einmal, das verstehe ich nicht, du bist doch Hundetrainerin und ihr könnt doch alle so gut mit Tieren. Wieso hast du nur zwei Hunde? Wieso haben die Trainer und so, wieso haben die alle so wenig Hunde? Tatsächlich war das die Frage von ihr an mich. Und ich habe dann gesagt, sage ich, naja, weil ich für mich einen gewissen Standard habe, was meine Hundehaltung betrifft. Alle meine Hunde sind krankenversichert, die werden artgerecht gefüttert, die kriegen bei mir selber gemachtes Essen, die werden medizinisch versorgt, wie es geht. Und meine Hunde werden ihren Bedürfnissen entsprechend auch in Anführungsstrichen beschäftigt. Das heißt, es bedeutet dann, wenn ich zwei Hunde habe, dass ich, wenn es hart auf hart kommt, viermal am Tag unterwegs bin, weil die Hunde halt gerade mal ihre Einzelgänge brauchen und das geht nicht mit, schaffe ich persönlich mit mehreren Hunden nicht, kann ich mir nicht leisten von der Zeit her, kann ich mir nicht leisten finanziell und deswegen habe ich nur zwei und für diese zwei mache ich so gut, wie ich es kann. Und da hat sie kurz mal geschluckt, aber ich glaube, sowas kommt nicht an in dem Moment. Ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung und eine ganz andere Welt, in der da gelebt wird und es ist wirklich so. Und diese Hunde, und für die Katzen, die möchte man gar nicht sprechen. Wer Katzen hat, weiß, was das für reinliche Tiere sind. Wie schlimm es für Katzen, also meine Kater damals, wenn ich nicht sofort hinterher war und habe das Klo sauber gemacht, das war die Hölle. Die haben das mit allem Möglichen geahndet. Ich wurde schwer dafür bestraft, wenn ich mal ein bisschen hinterher war mit dem Klo sauber machen, da hat man mir aufs Kopfkissen gebinkelt. Also da musste ich dann wirklich, ja, so sind Katzen, die sind sehr, sehr reinlich, die putzen sich selber, die halten selber den größten Dreck von sich fern. Oder Vögel, das sind so arme Tiere, da leben die in Volieren, scheißen sich zu, die neigen, selbst wenn man es gut meint und hat zu viele Vögel, können die Milben kriegen, kriegen sie meistens auch. Also wenn da irgendwie zu viel auf einem Raum sind, dann kriegen die auch Krankheiten. Das, ja, also das muss man wissen, wenn man solche Tiere nimmt, auch wenn man solche Katzen zu sich nimmt, dass es einfach wirklich schwierig sein kann, weil die komplett jahrelang gegen ihren natürlichen Instinkten eigentlich gelebt haben und gegen ihre natürlichen Bedürfnisse und viele Sachen einfach nicht anders kennen. Gell? Die Nicole hat noch gar nichts gesagt.
Ja, ich finde das, was ihr gesagt habt, die Erlebnisse, die ihr geschildert habt, finde ich unglaublich spannend. Ich hatte Gott sei Dank in dem Thema noch nicht so Berührungspunkte. Ich bin auch ganz froh darüber. Was ich mir wünschen würde, ich habe ja viel in anderen Bereichen, ich sag mal, mit menschlichen und tierischen Schicksalen zu tun, wenn es um irgendwelche Beißvorfälle und Wesenstests geht. Und was ich da immer wieder feststelle, ist, dass halt wirklich dieses mit den Menschen zu reden und die Gründe auch für bestimmte Sachen zu hinterfragen, ganz wichtig ist. Also ich habe immer so diese Erfahrung, dass die Ämter oft zu sehr nach ihren Vorgaben gehen und gar nicht mehr dahinter schauen, was eigentlich passiert. Also dass auch zu wenig mit diesen Menschen geredet wird und dass auch oft, denke ich, dass teilweise auch, na logisch, bei den Ämtern auch manchmal einfach das Fachwissen fehlt, um das einzuschätzen. Also ich glaube, da gibt es so ganz, ganz viele Dinge, die da mit eine Rolle spielen. Was die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, was in Sachen Wesenstest ist, dass wenn man mit den Hundehaltern wirklich redet, miteinander spricht, fragt, was ist da eigentlich passiert und wie siehst du das, dann kommen oft noch viele Themen hoch, die dann einfach zu lösen sind, als wenn man einfach irgendwelche Maßnahmen durchführt von Amts wegen her. Und wie gesagt, mit Animal Hoarding habe ich jetzt noch nicht diese Berührungspunkte gehabt, aber ich glaube, dass es halt auf beiden Seiten da unglaublich viel Leid gibt.
Ja.
Wie man das am besten lösen kann, ist halt immer die gute Frage. Und was ich halt denke, dass gerade, weiß nicht, Sabine, ob du das weißt, diese Tierhalteverbote, inwieweit das eben umsetzbar, durchsetzbar ist. Weil oft ist es ja tatsächlich auch in anderen Fällen so, dass die da wirklich richtig, ich sag mal, Dreck am Stecken haben, dann wirklich einfach den Hund woanders melden, der Hund plötzlich wem anders gehört und dass man da oft nicht hinterherkommt.
Ja.
Vielleicht hast du da noch irgendwie ein paar Infos dazu.
Ja, soweit ich weiß, sind tatsächlich, wenn du ein Tierhalteverbot hast, das ist auch ein Kontaktverbot, du dürftest theoretisch nicht mal Hunde sitten von der Nachbarin. Also theoretisch. Wie es in der Praxis ausschaut, wo kein Kläger, da kein Richter, die holen sich halt dann wieder drei Hunde und die sehen halt dann das Tageslicht nie oder nur in der Nacht, dass sie mal rauskommen und dann nimmt das Unglück wieder seinen Lauf. Das ist halt immer das, wenn keiner nachschaut und wenn keiner hinschaut, dann bleibt das Leid verborgen. Und ich bin überzeugt davon, also jetzt unser Fall, die ist ja auch wieder weggezogen in ein anderes Bundesland. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn die wieder anfängt damit, dass es für die Tiere noch schlimmer wird, weil sie dann noch mehr drauf schaut, dass kein Nachbar was mitkriegt und dass es noch geheimer ist. Und das wird noch schlimmer werden. Und das ist, glaube ich, signifikant auch für solche Fälle. Ich weiß nicht, da gab es doch vor vielen Jahren, könnt ihr euch daran erinnern, an den Zarenhof? Das war ein großer Bauernhof, der hat der Sonja Zietlow gehört. Und die Gesa Kuhn, die galt als die Border Collie- und Hütehundefrau in Deutschland schlechthin. Die hat auch diese Initiative Border Collies in Not damals gegründet und, und. Und die hat sich dann in diesen Zarenhof eingemietet und binnen kürzester Zeit ist die so abgekippt. Die hat sogar selber Operationen an den Tieren durchgeführt. Die hat sogar Chips entfernt und Krallen gezogen und solche Sachen. Hat die Hunde selber zusammengepflickt, wenn sie sich gebissen haben. Das ging damals sowas von durch die Medien. Das war, keine Ahnung, 2006, 2007, um den Dreh rum. Da haben sich die Hunde versucht, durch den Kitt zu fressen. Die haben Fenster versucht aufzubrechen. Und Doggen, die ist dann weg von den Border Collies. Die hatte dann, ich kann es nicht genau sagen, 80 Doggen in dem Haus. Also es war unglaublich. Und die Leute haben gedacht, und es sah auch alles so gut aus und die konnte auch gut reden, dass das eine Tierschutzorganisation ist. Die haben tatsächlich Tiere noch dahin gebracht, in dem Glauben, dass man sich da gut um die Tiere kümmert. Und ja, Wahrscheinlich gibt es da im Internet, wenn man danach recherchiert, wenn man da Zarenhof und Sonja Zietlow, glaube ich, sucht, da wird noch was kommen. Diese Gesa Kuhn, die ist nach Österreich. Und da geht es alles wieder von vorne los. Man hat nichts mehr gehört, Gott sei Dank. Ich will doch gar nichts mehr hören. Ich will doch gar nicht, weil das war so schrecklich. Also das hat mich tagelang beschäftigt, diese Bilder aus diesem Haus. Das hat mich damals so sehr mitgenommen. Das war so der erste große Berührungspunkt mit sowas, was ich hatte. Und es hat mich so desillusioniert von allem, was ich bisher geglaubt und gewusst habe, von Tierhaltung und von Tierschutz und von in Notorganisationen, dass mich das echt sehr auf den Hintern gesetzt hat. Aber soweit wie ich jetzt weiß, ist es bei uns so, wenn ein Tierhalteverbot ausgesprochen ist, dann gilt sogar, ich darf nicht mal Gassi gehen, theoretisch mit dem Hund, beim Hundehalteverbot. Na, und da kneift es noch ein bisschen. Ich denke, da sollte ein bisschen das Ganze strenger kontrolliert werden. Wie gesagt, so diese Idee mit diesen Einwohnermeldeämtern, wo dann entsprechender Vermerk hochploppt, sowas wäre ein Anfang. Ich weiß allerdings nicht, wie weit dieses Projekt inzwischen fortgeschritten ist. Es war mal zeitlang 22, glaube ich, wurde das Versuch ins Leben gerufen und seither da ein bisschen was unternommen. Aber ich glaube, das ist noch nicht vakant, das ist noch nicht salonfähig. Schade eigentlich. Und ich glaube, wir haben jetzt genug erzählt. Das war jetzt sehr emotional, tatsächlich, weil ich glaube, jeder, der mal in sowas ein bisschen involviert war am Rande, das macht was mit einem. Das verrückt einem wirklich ein bisschen die Wahrnehmung und die Weltanschauung, die man bislang so hatte. Deswegen möchte ich jetzt schließen an dem Punkt und einen schlauen Spruch kann ich gleich gar nicht mitgeben, aber ich möchte unbedingt ans Herz legen, einfach nicht wegzuschauen. Und so schwer es einem fällt, auch nicht unbedingt die Menschen verurteilen, die dahinter steckt, sondern bevor man verurteilt, lieber Hilfe anbieten oder jemanden fragen, der das kann.
Vielen Dank, liebe Sabine. Das war wirklich sehr emotional und hat mich auch sehr berührt. In der kommenden Folge in 14 Tagen geht es um das Thema Tierschutzhunde. Und du ahnst es schon, auch das wird mir wieder sehr zu Herzen gehen. Denn ich habe ja einen eigenen Podcast dazu gegründet, vor 6 Jahren mittlerweile. Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Ich bin sehr gespannt, welche Gedanken unsere 4 Hundetrainerinnen dazu austauschen werden. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden und eine Weiterempfehlung ist auch immer toll. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meine lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.